Liebe Gemeinde, wer lebt, der ist unterwegs, äußerlich und auch innerlich unterwegs. Wir wären nicht hier, wenn das nicht so wäre, wenn wir uns nicht auf den Weg gemacht hätten, hierher zu kommen. Vor 2 Stunden warst du noch woanders. Überleg mal kurz, was war da noch gleich, so ungefähr um 8.30 Uhr? Wie sah das Leben da aus? Kurz mal nachgucken, was war denn da? Naja, und in 2 Stunden werden wir wieder woanders sein und das Leben wird anders aussehen, als es jetzt im Augenblick ist. Nun gehen wir nicht einfach nur von A nach B, sind mal hier und dann wieder da. An den Orten, an denen wir jeweils sind, da leben wir ja auch. Unsere Augen sehen etwas, unsere Ohren hören, unsere Nasen riechen. Wir nehmen in uns auf, was um uns herum geschieht und was da ist. Das ist nicht nur an den Orten so, an denen wir uns aufhalten, hier in der Baptistenkapelle zum Beispiel oder zu Hause oder auf Besuch oder an der Arbeits- oder Lebenswelt, Lernwelt. Auch unterwegs leben wir ja. Also wenn wir unterwegs sind, von A nach B gehen, unsere Wege sind nicht nur Verbindungsstücke zwischen den Orten, sie haben ihren eigenen Wert. So sehr, dass wir unseren Lebenslauf beschreiben können. Da sind die Orte, die mit besonderen Ereignissen verbunden sind, Etappenziele auf einem einzigen Weg, einem langen Weg, den wir laufen in unserem Leben, Lebenslauf also. Wir wollen gleich Abendmahl feiern. Oder sagt man, wir wollen Abendmahl halten? Das wäre eigentlich eine schönere oder passendere Formulierung, finde ich. Wir wollen Abendmahl halten, mal Halt machen, sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist, um dessen Tisch wir uns herum versammeln im Gottesdienst. Wegzehrung empfangen, also eine Stärkung für unseren Lebenslauf, den Weg, der uns hierher führte und den wir dann auch weitergehen werden. Wie bist du hier? Wir sind ja nicht nur äußerlich unterwegs, wir sind auch innerlich unterwegs. Was wir erleben, macht etwas mit uns. Unsere Gedanken gehen mitunter auf Reisen. In uns entwickelt sich etwas. Wir können unsere Standpunkte ändern, auch unseren Blickwinkel können wir ändern. Wie man sich zu dem einen oder anderen verhält, ist eben Ansichtssache. Wir sind also auch gedanklich unterwegs. Das passiert mal intensiver und mal weniger deutlich. Und jetzt, während ihr die Predigt hört, übrigens auch. Es sei denn, du bist gerade abgedreht und mit deinen Gedanken woanders, aber dann wäre das auch eine Bewegung. Die Jünger von Jesus waren auch unterwegs. Genau wie bei uns war das ein äußerer und auch ein innerer Weg, den sie gemacht haben. Der Evangelist Lukas zum Beispiel stellt das besonders heraus. Da gibt es unterschiedliche Epochen von Jesu Wirken und die Jünger waren dabei. Zuerst war Jesus in Galiläa aktiv, dann machte er sich auf den Weg nach Süden und auf diesem Weg spielte sich eine ganze Menge ab und dann gab es die Zeit in Jerusalem, ehe sie dann mündete in die Geschichten um den Tod von Jesus und seine Auferweckung. Der Text, den ich euch gleich vorlesen werde, ein kurzer Predigttext heute, erzählt uns, was an einem Übergang passiert ist. Die Zeit in Galiläa war hinter Jesus und seinen Jüngern und der Weg nach Jerusalem ist auch fast schon geschafft. Und vor ihnen sehen sie schon die heilige Stadt Jerusalem. Vor ihnen taucht sie also schon auf, sie sehen schon die Straßen, die Dächer natürlich, den Tempel sehen sie sicher auch. Sie sind am Hang des Ölbergs. Viel hatten sie erlebt. Natürlich all das, was Jesus machte, ob es die Krankenheilungen waren oder seine Einflussnahme auf die Natur sogar, denkt an die Stillung des Seesturmes, oder sie dachten vielleicht an die markanten Reden, die Jesus gehalten hatte. In den guten Stunden lesen wir im Augenblick die Feldrede von Jesus, eine dieser Reden, die Jesus gehalten hat. Oder sie dachten an die Geschichten mit Tiefgang, die Jesus erzählt hatte, die Gleichnisse, die Beispielgeschichten, die Parabeln. Ermutigen konnte ihr Herr sie, aber auch ermahnen, Trost spenden, aber auch herausfordern. Ihr habt ja die vielen Geschichten und Begebenheiten auch im Kopf, die wir nachlesen können in den Evangelien der Bibel. Jedenfalls, sie spürten das, was ihr Herr Jesus ihnen vorgelebt hat und sie spürten auch das, was er ihnen auftrug, weiterzusagen. Sie spürten das Reich Gottes. Das Reich Gottes war nahe gekommen in Jesus. Und an dieser Stelle lese ich uns den Predigttext für heute vor aus Lukas 19, ab Vers 37. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Da kommen sie also den Ölberg hinab. Sie haben einen langen und intensiven Weg hinter sich. Vermutlich waren ihre Füße staubig, die Kleider nicht mehr so ganz frisch. Aber was tut das zur Sache? Während ihre Füße sie den Abhang des Ölbergs hinuntertrugen, war innerlich in ihnen viel los. All die Erlebnisse und Taten und das, was sie damit verbanden, das, was sie gesehen und in sich aufgenommen hatten, das war jetzt in ihnen und begleitete sie auf ihrem Weg. Ihr Herz war voll. Und auch das steht im Lukas-Evangelium, wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und bei den Jüngern war das so. So stimmen sie laut und vernehmbar ein Lob auf Gott an. Sie tun das nicht allgemein und weil man das so macht, weil es religiöse Sitte wäre, sondern sie tun das über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und zu diesen Taten gehört wohl auch das Wortgeschehen, das von Jesus ausging. Und natürlich seine Zuwendung zu den Menschen. Ja, wirklich, das Reich Gottes war in all dem spürbar nahe gekommen. So wie die heilige Stadt, die sich vor ihnen jetzt auftat. Das sind die letzten Schritte auf ihrem Weg nach Jerusalem. Und sie gehen nicht nur einfach diesen Weg ab, nur um endlich mal anzukommen. Diese letzten Meilen geraten zu etwas, das so wichtig ist, dass es alle Evangelisten im Neuen Testament weitergeben und erzählen und berichten und aufschreiben. Das gilt nicht für alle Ereignisse aus dem Leben Jesu. Einige werden nur von einem Evangelisten berichtet, andere von zweien. Es gibt Begebenheiten aus dem Leben Jesu, die kann man gleich in drei Fassungen der Evangelien nachlesen und einige sogar von allen vieren, also bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und dazu gehört auch der Bericht vom Einzug Jesu nach Jerusalem. Hinter sich viel und vor sich noch mehr. Es ist eine Situation im Übergang von einer Phase in eine neue. Und dieser Übergang wird nicht übergangen, sondern er wird zelebriert, er wird gefeiert. Spannend. Bei Matthäus, Markus und Lukas und Johannes, also bei Matthäus, Markus und Johannes, jubeln viele Menschen, von denen aber nicht gesagt ist, wer das nun im Einzelnen war. Die sprechen einfach vom Volk oder von vielen Menschen oder von einer Menge. Bei Lukas ist es auch eine Menge, aber nicht irgendeine Menge. Es ist die Menge der Jünger. Die Jünger jubeln. Und das lässt aufhorchen. Wenn hier die Jünger jubeln, dann brechen ja die in den Lobpreis aus, die einen Weg mit Jesus hinter sich haben. Es ist keine Massenhysterie, in der Stimmung angeheizt ist und dann sich irgendwie entlädt, sondern die, die da fröhlich und laut Gott loben, haben etwas erlebt. Sie sind einen ereignisreichen Weg gegangen und haben eine Perspektive vor sich. Da war nicht alles einfach und manches war auch gar nicht klar. Aber in allem war ein Spirit. Und dieser Spirit war so besonders, dass sie darüber Gott loben. Das, was da in ihnen lebte, wollte heraus. Nicht nur als cooler Hype, wie ein Rausch, sondern durch konkrete Taten und konkretes Erleben geerdet. Und gleichwohl himmelsoffen. Wir gucken uns das mal genauer an. Es zählt die Jünger also nicht mehr und sie loben Gott, wird uns berichtet. Und wenn wir dann lesen, wie sie da Gott loben, fällt auf, dass sie den loben, der im Namen des Herrn kommt, den König. Und damit ist unzweifelhaft der gemeint, der da nach Jerusalem kommt, der König Jesus. Was sich da also ganz real und erlebbar am Abhang des Ölbergs vor den Toren Jerusalems abspielte, war etwas, das mit göttlicher Autorität geschah. Da steckte Gott dahinter. Jesus macht hier keinen Städtetrip in die Metropole Israels. Er kommt im Namen des Herrn. Jesus kommt im Namen des Herrn, vom Höchsten autorisiert und beauftragt. Es ist der, dessen Taten ihn als mächtig ausgewiesen haben. Insofern ist er König, ihr König Jesus. Was da auf dem Weg nach Jerusalem passiert, ist jetzt aber nicht nur für die Jünger bedeutsam. Dass das alles so ist, soll auch im Himmel bemerkt werden. Was hier unten auf der Erde die Jünger jubeln lässt, soll sich auch auf den Himmel oben auswirken. Friede und Ehre mögen sich dort ausbreiten, im Himmel, weil der, der von dort gesandt ist, vom Himmel gesandt ist, nun vor dem Höhepunkt seiner Sendung steht. Wie sangen die Engel noch ganz am Anfang dieser Sendung Jesu auf den Feldern von Bethlehem? Sie sangen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Diese Sicht der Engel haben die Jünger als Menschen in der Nachfolge Jesu dort am Abhang des Ölbergs nun geteilt. Ihr König Jesus verbindet Himmel und Erde miteinander. In ihm verbinden sich Himmel und Erde. Und mit Worten aus dem 118. Psalm loben sie ihren König. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. An der Stelle stellt sich mir die Frage, wie das auf unserem Weg so ist. Ganz unzweifelhaft können wir auch unsere Erfahrungen mit Jesus im Leben machen. Wie bei den Jüngern damals werden alle diese Taten, die wir da so sehen, dabei nicht ganz klar sein, nicht gleich verständlich sein. Manches wird uns auch rätselhaft bleiben von dem, was wir erleben, weil das, was Jesus tut, uns nicht immer gleich zugänglich ist. Und manchmal bleiben wir auch hinter unseren eigenen Ansprüchen als Christinnen und Christen, als Menschen auf der Nachfolge von Jesus zurück. Aber wenn wir dann doch mal drauf gucken, auf das, was wir erlebt haben, auf unseren ganzen Weg durchs Leben als Christinnen und Christen, ganz ehrlich, ist es nicht zum Loben? Es ist deswegen zum Loben, weil wir mit ihm an unserer Seite den Himmel über uns offen haben. Da ist nichts unmöglich. Und keine Situation ist ausweglos. Das lässt uns im Leben Gott loben. Der Lobpreis der Jünger damals war laut und vernehmbar. Sie haben sich nicht zurückgezogen und ihren Herrn hinter verschlossenen Türen verehrt. Ihr Lob war öffentlich. Das bringt es dann auch mit sich, dass er auf Widerspruch stößt. Die Pharisäer treten auf den Plan. Erst jetzt erfahren wir, dass neben der Menge an Jüngern wohl auch noch eine andere Menge von Menschen da war. Und diese beiden Mengen verbanden sich nun. Wie auch immer, jedenfalls melden sich einige Pharisäer zu Wort. Sie sind Jesus gegenüber respektvoll. Meister nennen sie ihn. Aber das Lob der Jünger teilen sie nicht. Sie wollen, dass Jesus seine Jünger zurechtweist. Aber wie soll er das machen? Es ist doch schon recht, was die Jünger da tun. Da kann er sie nicht zurechtweisen. Nur in den Augen der Pharisäer sieht das anders aus. Sie waren eben anders unterwegs als die, die da vor den Toren Jerusalems in Jubel ausbrachen. Was da passierte, passte nicht zu ihrem Way of Life und ihrer Religion. Deswegen sollte es unterbunden werden. Vermutlich roch es ihnen auch nach öffentlicher Unruhe, von der man nicht weiß, wohin sie noch führen kann, wie sie sich entladen wird. Da sind die gewohnten Bahnen doch berechenbarer. Also, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Dem verweigert sich Jesus. Und das macht er rigoros. Selbst wenn er das nämlich täte, wenn er die Jünger zum Schweigen brächte, würde das ja nichts bringen, sagt Jesus. Würde Menschen auch der Mund verboten, ließe sich die Wahrheit nicht deckeln. Ja, würden die Jünger schweigen, träten die Steine an ihrer Stelle und würden noch lauter rufen als die Jünger. Schreien würden die Steine. Steine. Etwas Lautloseres als Steine gibt es doch wohl eigentlich kaum, oder? Selbst und gerade die Steine würden schreien. Das Lob Gottes ist nicht zu unterbinden. Schon der Prophet Habakuk sagt denen, die andere unterdrücken und Völker zerschlagen, die Steine werden schreien und die Sparren am Gebälk werden ihnen antworten. Was recht ist, kommt ans Licht. Selbst wenn Menschen mundtot gemacht würden. So kann man die Antwort von Jesus auf den Einwand der Pharisäer wohl deuten. Aber wenn wir weiter im Evangelium nach Lukas lesen, werden wir wenigstens an zwei Stellen an Steine geführt, die wirklich etwas verdeutlichen, etwas sagen. Schon gleich nach unserem kleinen Bibelabschnitt heute lesen wir da, dass Jesus, als er sich Jerusalem näherte, über diese Stadt weinte. Und er sagte: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Die Steine der zerstörten Stadt Jerusalem werden also ihre Sprache sprechen. Und Trümmer sprechen keine leisen Töne. Das sehen wir in unseren Tagen leider nur allzu deutlich. Trümmer sind wie ein Schrei vor dem Krieg, dem Elend und dem Tod. Doch Jesus ist gekommen, um Frieden zu ermöglichen. Wer sich dem verweigert, wird leidvoll erkennen müssen, wie Gewalt Trümmer hinterlässt. Und diese Trümmer sprechen eine deutliche Sprache. Und das gilt dann auch für die Kriege in dieser Welt, genauso wie für die Gewalt, die wir einander antun, ganz alltäglich in unserem Verhalten, mit unseren Worten. Auch sie hinterlassen oft Trümmer. Und diese Trümmer sprechen ihre Sprache. Ob wir uns zurechtweisen lassen? Und noch weiter lesen wir im Evangelium von Lukas von einem anderen sprechenden Stein. In Lukas 24 lesen wir: Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie, also einige Frauen, zum Grab von Jesus und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt vor dem Grab Jesu und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Dieser Stein verkündet die Auferstehung des Herrn. Er ruft uns das Leben zu, das Leben, das über jeden Tod erhaben ist. Jesu Leib ist nicht im Grab, weil der Auferweckte lebt. Das feiern wir zu Ostern und diese Botschaft schallt durch alle Trümmer dieser Welt hindurch, durch die Trümmer der Kriege und die Trümmer, die wir in unserem Leben beklagen und manchmal auch selber hinterlassen. Der weggewälzte Grabstein Jesu ruft lauter als alle Trümmer dieser Welt, dass das Leben siegt und die Hoffnung und der Friede. Das feiern wir in der österlichen Zeit und an jedem Sonntag neu als Tag der Auferstehung Jesu von den Toten. Und wir feiern es im Abendmahl als Feier der Versöhnung von Gott und Menschen. Lass es uns heute als Lob an unseren Herrn Jesus feiern, den König Jesus. Dankbar und in Anbetung Gottes, im Lob für den König Jesus, mit dem wir durch unser Leben gehen, als Wegzehrung für unseren Lebensweg und als Verehrung unseres Herrn am Übergang von einer Zeit zu einer anderen. Es ist übrigens das letzte Abendmahl, das ich mit euch als euer Pastor halte. Wir haben auch viel erlebt. Das können wir lobend und dankbar machen. Anderes steht vor uns. In unserem Gemeindeforum am Freitag fragen wir nach Schritten in die Zukunft unserer Gemeinde. Seid also dabei. Aber jetzt? Seid jetzt hier. Lasst uns dem Herrn danken über alle seine Taten. Das ist würdig und recht. Und wir wollen unseren Herrn loben. Gelobt sei der da kommt, der König. In dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Amen.